Willkommen zu unserer ersten Reflexionsfolge. Heute geht es darum, wie Predigt kraftvoll ins Leben spricht. Und dazu schauen wir auf die drei Predigten der letzten Wochen zurück. Wir fokussieren uns heute also auf die sogenannte Bodenhaftung der Predigt.
Genau, zwei von den Predigten stammen sogar von einem unserer Gäste, und zwar von dir, Michael. Also irgendwie doppelte Expertise und auch natürlich doppelter Druck für dich.
Seid bloß nett zu mir, ich sag's euch.
Ich freue mich auch schon auf die Analyse und freue mich, ins Gespräch zu treten.
Perfekt, dann können wir ja gleich loslegen.
Michael, als Prediger und Homiletiker, wie würdest du den Begriff Bodenhaftung, den ich mir jetzt mal ausgedacht habe, definieren in der Predigt? Also, wie schafft es die Predigt, nicht so da abgehoben daherzukommen, sondern in die Lebensrealität der Menschen reinzusprechen?
Also, ich glaube, dass es tatsächlich eine doppelte Aufgabe ist. Das eine ist, in die Lebensrealität hineinzusprechen. Das andere aber ist es, diese Lebensrealität mit der Botschaft des Evangeliums zusammenzusprechen. Und wenn man einen großen Namen hier nennen sollte, dann ist das sicherlich Ernst Lange, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass eine Predigt, die das nicht leistet, einfach an den Menschen vorbei redet. Er hat einmal über einen Berliner Bauarbeiter, der bei ihm im Gottesdienst war, gesagt, für ihn habe ich nicht gepredigt. Weil was ich gesagt habe, hatte mit seinem Leben nichts zu tun. Das fing an mit den Beispielen, die man in einem akademischen Kontext gerne benutzt und wo man denkt, das verstehen doch alle, als ich neulich in diesem Bach-Konzert war. Nur geht nicht jeder in ein Bach-Konzert. Das ist eine Ebene, wo Predigt sich abhebt vom Leben der Menschen. Das andere ist es, dass sie sozusagen theoretisiert und sehr kluge theologische Dinge, die auch alle richtig sind, verbreitet. Aber wenn sich der Hörer und die Hörerin fragen, ja, und morgen in meinem Alltag, in meinem Beruf, in meiner Arbeit, in dem, was ich in der Familie bin, in meinen Beziehungen, so what? Das heißt, der große Anspruch ist, dass so wie Christus eben Mensch wurde und in der Krippe lag, so muss die Predigt Mensch werden und in der Krippe des Lebens derer liegen, die wir ansprechen wollen. Das heißt, sie müssen spüren, hier kennt jemand nicht nur das Leben, wie es nun mal bei uns so ist, sondern er hat es auch vom Glauben her durchdacht, er kennt all die Highlights und all die tiefen Täler und kann das zusammenbringen mit dem, was er vom Glauben an Christus begriffen hat.
Das hört sich für mich nach einem ziemlichen Balanceakt auch an. Patrick, hast du dem noch was hinzuzufügen oder wie definierst du Bodenhaftung?
Michael, du hast ja auf Ernst Lange dich gerade bezogen. Vielleicht nur als kleine Information. Ernst Langes Todesjahr war ja letztes Jahr, wurde zum 50. Mal gedacht. Er ist in Oberösterreich, in Österreich beerdigt. Und dort war auch deshalb für mich dann wieder letztes Jahr, dieses Jahr Ernst Lange für mich ein großes Thema. Er spricht er das in einem schönen Zitat, bringt er das zusammen, Michael, was du jetzt ausgeführt hast. Ich spreche mit dem Hörer, der Hörerin über ihr Leben im Licht der Verheißung. Das heißt, diese Bodenhaftung hat aus meiner Sicht auch viel mit einem Gespräch zu tun, hat aber auch damit zu tun, nicht nur die Bodenhaftung im Leben der Hörer und Hörerinnen zu haben, sondern auch die Bodenhaftung im Evangelium, also im Licht der Verheißung. Das ist auch eine Bodenhaftung, die relevant ist, weil sonst, Karl Barth hat das mal so ein bisschen frech gesagt, sonst verdopple ich einfach nur die Tagesordnung der Welt. Sonst tue ich nur das, was andere auch tun könnten, nämlich nur in dieser Lebenswelt bleiben, aber das Licht der Verheißung nicht auch scheinen lassen, beziehungsweise auf das Leben scheinen lassen. Also Bodenhaftung sind für mich eben in diesem Zitat auch diese zwei Perspektiven. Das Leben des Hörers, der Hörerin und auch die Verheißung, also die Bodenhaftung im Evangelium.
Und das ist keine Addition. Also es gibt ganz schreckliche Predigten, die sind die sehen so aus, dass man erstmal ganz viel Analyse der Existenz der Menschen heute und hier hat und dann gibt es einen ganz merkwürdigen Bruch und dann kommt irgendwie das, was man sonst auch gesagt hätte, eine wahrscheinlich theologisch ganz korrekte Auslegung eines Bibeltextes. Dass die Herausforderung besteht in der gegenseitigen Durchdringung und im Verstehen des Lebens vom Evangelium her. Und ich finde tatsächlich, Patrick, es hat niemand so präzise wie Ernst Lange auf den Punkt gebracht, worum es dabei geht.
Ich greife nochmal ein, weil das betrifft ja tatsächlich auch die Predigtfolgen, die wir jetzt reflektieren, dass das tatsächlich ein starker Modus auch ist, der uns dann begegnet in diesen drei Predigten, dieses Zusammensprechen der Wirklichkeiten. Und das ist natürlich ein Balanceakt, weil das Zusammensprechen ist ein heikler Akt, den wir dann jetzt vielleicht nochmal ein bisschen reflektieren werden. Aber das ist aus meiner Sicht sehr paradigmatisch in diesen drei vorliegenden Predigten gelungen und war auch der Ansatz der sogenannten homiletischen Bodenhaftung. Dieser Begriff kann auf Wolf Kammerer zurückgeführt werden. In zukünftigen Homiletiken gibt es noch nicht.
Ja, herrlich. Ja. Vielen Dank euch. Genau, das ineinander verwoben sein. Ich würde einfach mal direkt loslegen und ich rekapituliere für uns mal ein bisschen, um was in der ersten Predigt eigentlich so ging. Eine kleine Mini-Zusammenfassung. Genau, in der ersten Predigt zeigst du, Michael, wie herausfordernd gemeinsames Glaubensleben manchmal so sein kann. Und wie es auch schon war, in den ersten christlichen Gemeinden in Rom gab es auch schon Streit und starke Unterschiede. Und Paulus ruft dann eben Christinnen und Christen auf das gemeinsame Fundament sich zu besinnen, also auf Christus, in dem alle angenommen sind. Und aus dieser Annahme heraus sollen wir dann einander lernen, einander auszuhalten, Konflikte ehrlich anzusprechen und bereit zu sein, sogar auf unser eigenes Recht zu verzichten, wenn es denn der Gemeinschaft dient. Am Ende bleibt dann bei dir auch die Einladung, dazu Brücken zu bauen und demütig miteinander auch um die Wahrheit zu ringen und Entscheidungen dann eben so zu treffen, dass niemand beschämt wird. Also die Einheit derer, die Christus angenommen haben, ist kostbarer als die einzelne Meinung. So könnte man es vielleicht mal ein bisschen pointiert sagen.
Vielen Dank für die Zusammenfassung, Michael. Du startest ja hier dann, bevor dieser ganze Inhalt kommt, startest du ja mit einer Frage, die sehr viele gerne hören. Was hat euch denn der Nicolo gebracht? Und dann hast du ein BVB-Shirt ausgepackt.
Und damit hast du dann 50% der Gemeinde gewonnen und die anderen 50 oder 90 verloren. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Es ist generell natürlich das Risiko, weshalb ich auch jetzt in den letzten Jahren ein bisschen weniger Fußballbeispiele als früher gebracht habe, weil ich das schon auch natürlich merke. Ich wusste aber, dass das in der St. Matthäus-Gemeinde in Gaustadt nicht der Fall sein würde. Da ist generell die Fußballbegeisterung nicht so hoch, aber sie wird freundlich betrachtet und es gibt keine starke Fraktion. Also wenn ich jetzt BVB, also Borussia Dortmund, da rausziehe, dann singt außer dem Sohn vom Pfarrer eigentlich niemand sozusagen von der Bank vor Entsetzen, weil er einfach Bayern-Fan ist. Und die Club-Fans, also Nürnberg-Fans, die es hier gibt, die spielen eh in der zweiten Liga, von daher berühren wir uns da nicht. Aber es stimmt, man muss echt aufpassen. Bei solchen Beispielen, sie sind immer inkludierend und exkludierend. Jede gute Einleitung ist das aber. Man muss nur sich dessen bewusst sein und nicht dauernd in dieselbe Kerbe hauen, weil man dann wirklich Menschen ärgert. Und von daher muss man mit Beispielen, ich sag mal einen anderen Fall, mit Beispielen von kleinen Kindern aus der eigenen Familie. Das machen gerade jüngere Pfarrpersonen sehr gerne. Wenn man das zu oft macht, dann hat das einen exkludierenden Charakter für die, die das so nicht erleben, weil sie keine Familie in dem Sinn haben. Und von daher sind Einleitungen immer ein Punkt, wo man entweder Leuten die Tür aufmacht oder sie gehen, innerlich mindestens.
Wir haben hier das Beispiel von Fußball jetzt gerade gehört als Einstieg. Wenn wir das jetzt mit unserem Thema heute zusammenbringen, was bedeutet das?
Hier ist es ein Brückenschlag gewesen. Also an dem etwas augenzwinkernden Beispiel beim Fußball hört manchmal die Freundschaft auf, wird deutlich, es gibt Risiken in der Gemeinschaft miteinander. Es gibt Punkte, die führen uns zusammen und es gibt Punkte, die führen uns nicht zusammen. Und da komme ich ja relativ schnell, ich finde immer Beispiele zum Einstieg dürfen kein starkes Eigengewicht bekommen, sondern sie müssen dann auch demütig wieder zurücktreten. Ich komme relativ schnell auf den Punkt, den ich damit eigentlich nur adressiere, nämlich die Zerwürfnisse und Streitpunkte, die es in christlichen Gemeinschaften gibt und die sehr viel ernster sind als die Frage, ob ich Bayern-Fan oder Borussia-Fan bin.
Ich würde sogar behaupten, dass die Bodenhaftung hier nicht nur thematisch war, sondern du hast dich auch als Mensch gezeigt, als Mensch mit Interessen. Und das hat ja auch eine gewisse Form von Bodenhaftung jetzt zwischen der feiernden Gottesdienstgemeinde und dem Prediger in diesem Fall hergestellt und geschaffen. Das heißt, du hast um Vertrauen geworben und das war ein schönes, ich finde, ist ein schönes Beispiel, was nicht zu privat ist, aber du dich als Mensch zeigst, vielleicht auch, wenn man es zu oft hört, als Mensch mit seinen Stereotypen-Themen, aber ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn es nicht zu ausufern wird.
Also es ist grundsätzlich aber das Anliegen gewesen, einfach über so Alltägliches dann auch so etwas zu bringen, mit dem sich Menschen identifizieren können oder eben auch nicht. Es werden auf jeden Fall Gefühle ausgelöst und Menschen können dadurch Anschluss finden bei dem Thema. Was ich mich da gefragt habe, ist, das knüpft auch ein bisschen an bei dem, was du gesagt hast, Patrick, wie ist denn da auch wieder die Balance? Also wie kann ich Dinge bringen, ohne dass es gleich floskelhaft wird? Was zeige ich von mir, was nicht, um die Leute mit hineinzunehmen? Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man da auch diese Balance halten kann?
Das ist vielleicht das, was Michael vorher schon gemeint hat. Zum einen, dass man nicht übertreiben sollte und den Bogen überspannen sollte, nur mit einer thematischen Ausrichtung. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt eine Grenze zwischen privat und persönlich. Also man sollte sich zeigen als Mensch. Das ist auch eine große Errungenschaft, wenn man vorher Ernst Lange auch zitiert hat, dass man als Prediger, als Predigerin zugänglich ist, dass man genau sein Leben auch hineinwirft. Also ich sage jetzt mal sehr vorsichtig mit diesem und gleichzeitig, das wäre fatal oder es wäre eine falsche Spur, wenn die Selbstthematisierung oder die Selbstproblematisierung dann im Vordergrund steht oder auch gewisse Schamgrenzen übertreten werden und so weiter. Genau, das ist hier bei dem Punkt. Tatsächlich nochmal eine andere Frage, und zwar, das ist mir bei deiner Predigt in besonderem Maße aufgefallen, du beginnst ja mit dem Kanzelgruß in einem Gebet. Das heißt, dort ist eigentlich dein Start und dann holst du es ein. Und jetzt ist tatsächlich meine Frage, die mich immer wieder mal bewegt, wie wir die Bodenhaftung oder wie wir die HörerInnen-Zentrierung gerade mit dem Thema Kanzelgruß und Gebet vielleicht nochmal adressieren können. Oder ist das einfach nur eine liturgische Formel, die macht man, weil es einem wichtig ist und gut ist, und dann beginnt erst die, also liebe Gemeinde.
Es ist tatsächlich, jetzt erwischst du mich wirklich einmal ganz komplett auf dem falschen Fuß, weil ich das nur noch 2024 gemacht habe. Und danach habe ich es wirklich aufgegeben. Ich habe es gemacht, weil es in der Gemeinde so üblich war, ein bisschen gegen die eigene Überzeugung, aber um nicht gleich in den ersten Jahren in einer neuen Gemeinde da irgendwelche komischen Sachen zu machen. Ich halte es für eine ungute Sache. Sie hat historisch ihren Grund darin, dass der Kanzelauftritt eigens eine eigene Liturgie gewesen ist im Mittelalter, vor der Reformation vor allen Dingen, wo die Predigt aus der Messe ausgewandert ist, teilweise auch aus der Kirche. Und dann hat man diesen Kanzelauftritt so wie einen kleinen Gottesdienst gemacht. Und als die Predigt zurückkehrte, blieb es dabei. Aber eigentlich ist die Gemeinde schon gegrüßt worden am Anfang des Gottesdienstes. Es ist schon im Kollektengebet gebetet worden für den Gottesdienst. Von daher ist es eigentlich liturgisch nicht furchtbar sinnvoll. Und heute mache ich es tatsächlich anders. Ich gehe direkt rein.
Sehr spannend. Jetzt ist es höchst offiziell erlaubt, von Michael Herbst den Kanzelgruß zu lassen.
Das erlaubt auch schon das evangelische Gottesdienstbuch, Wolf, das du ja auch gut kennst.
Ja.
Ich habe noch eine andere Frage zum Thema Bodenhaftung. Wie oft soll die eigentlich im Laufe der Predigt hergestellt werden?
Jedenfalls öfter als nur im Einstieg. Der Einstieg hat eine Eisbrecherfunktion. Und wenn man diese Predigt über den Römerbrief nochmal genauer anguckt, habe ich zwei weitere Versuche gemacht, die Bodenhaftung herzustellen. Das eine ist durch fränkisches Kolorit, also es kommt Schäuferler vor und es kommt Bamberg vor, also einfach eine Bezugnahme auf die Lebenswelt, in der meine Gemeinde hier lebt, aber viel ernster. Das Thema der Konflikte und Zerwürfnisse in einer Gemeinde bezogen auf einen tatsächlich aktuellen Konflikt, den wir zu bewältigen hatten, nämlich wie stehen wir eigentlich zu der Frage, ob die Kirchengemeinde ihren Grund und Boden der Stadt für Geflüchtete zur Verfügung stellen sollte. Und damit bin ich am riskantesten vorangegangen, weil jetzt musste ich aufpassen, ich stehe auf der Kanzel, ich predige zur ganzen Gemeinde, ich soll sie orientieren und inspirieren, aber ich soll nicht meine persönliche Meinung durchdrücken. Aber die Bodenhaftung entsteht dadurch, dass ich nicht über diesen Text hätte predigen können und jeder, der da sitzt, weiß, oh, wir ringen gerade um eine Lösung, ob wir nun unser Grundstück zur Verfügung stellen oder nicht. Und ich hätte das gar nicht angesprochen. Von da habe ich das als Beispiel gebracht, an dem sich bewähren muss, wie wir mit Uneinigkeit umgehen und wie wir beieinander bleiben und zu Lösungen kommen.
Wunderbar. Patrick, du hattest auch noch was, oder?
Ach, ich wollte nochmal tatsächlich sagen, dass diese zwei Stränge, die Michael, du hast in deiner Predigt, dass du so einen biblischen Text hast und dann tatsächlich immer wieder ein konkretes Beispiel hast. dass das sehr schön strukturiert nebeneinander hergeht. Also das fränkische Kolorit, was du gerade genannt hast, das ist ein bisschen, wird immer wieder drüber gestreut, aber im Prinzip legst du es ja dann immer wieder auch um auf die konkrete Gemeindesituation und die Triggerpunkte für Differenz. Das könnte bei uns auch so sein. Und dann, was ist das Evangelium bei uns gegenwärtig? Und dann tatsächlich auch ganz schön und auch ganz heikel, nämlich die Frage, was sollen wir nun tun? Das ist ja immer in einer Predigt eine der heikelsten Momente. Wie lassen wir uns nun orientieren, jetzt im Konkreten? Also was soll am Montag anders sein als am Tag davor? Also sehr, sehr gelungen, sehr schön.
Gut, dann sage ich mal, was ich jetzt gelernt habe in den letzten paar Minuten. Ich glaube, Beispiele, die wir aus unserem Leben bringen, die inkludieren und exkludieren immer wieder auf verschiedene Weise. Und das Wichtige ist dabei schon mal ein Bewusstsein dafür zu haben und vielleicht auch eine gewisse Varianz anzubieten in dem, was wir sagen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass es darum geht, sich irgendwie als Mensch zu zeigen. Mit den Themen, die einen gerade auch vielleicht selber umtreiben, sodass man das Gefühl hat, mit dieser Predigt gibt man sich eben auch als Mensch irgendwie und zeigt sich auch von seiner emotionalen Seite. Genau. Ich würde vorschlagen, wir riskieren gleich mal einen Blick auf die nächste Predigt.
In der zweiten Predigt von Fritz geht es um ein Thema, das uns alle, glaube ich, immer wieder beschäftigt, nämlich Spenden oder Nichtspenden. Er zeigt anhand von 2. Korinther 8, dass Paulus die Gemeinde nicht mit Druck motiviert, sondern mit 3 Impulsen. Erstens, ihr seid reich an Glauben, Wort, Erkenntnis, Eifer und Liebe. Und aus diesem Reichtum heraus könnt ihr großzügig geben. Zweitens, andere Gemeinden legen sich bereits ins Zeug. Also lasst euch von ihrer Großzügigkeit anspornen. Und drittens, Jesus selbst wurde arm, damit wir reich würden. Seine Menschwerdung ist die größte Großzügigkeit überhaupt. Doch Paulus macht auch klar, wir sollen Christus nicht darin wörtlich nachahmen, sondern einen Ausgleich schaffen. Die einen werden ein bisschen weniger arm, die anderen ein bisschen weniger reich. Großzügiges Geben ist keine Last, sondern eine Investition in das, was Gott tut, und es kann uns selbst reich beschenken. Die Predigt lädt uns ein, Spenden nicht als Verlust zu sehen, sondern als Teilhabe an Gottes Wirken voller Freude, Dankbarkeit und Vertrauen.
Was schön war, fand ich, beim Einstieg, es ging irgendwie um diesen Adventsbriefkasten und es ging auch um diese Spendenbescheinigung. Ich habe mich direkt wiedergefunden, diese Flut an verschiedenen Aufforderungen, doch jetzt die Spende für dieses eine Projekt zu geben.
Kennt ihr das? Öffnen, lesen, schlechtes Gewissen, weglegen, repeat.
Michael, was denkst du zu der Predigt jetzt und dem Thema Bodenhaftung? Wie hast du da das Gefühl, dass der Einstieg gelungen ist, aber auch gerade dieses Verflochtensein ineinander, also diese Spendenbescheinigungen und dieser Aufruf zum Spenden, den auch schon Paulus gibt?
Also ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen in dieser Predigt, weil der Prediger wirklich die Stimmungen aufnimmt und dann nicht irgendwie sagt, aber es ist doch unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit und es sagt doch schon der Herr Jesus und so, sondern er versucht zu gewinnen für ein Investment in das, was uns doch am Herzen liegt und wichtig ist. Und dass er es abholt, ist nicht ganz unriskant, weil wenn man negativ einsteigt, kommt man manchmal von der negativen Stimmung nicht mehr weg. Er wagt es aber zu sagen, boah, ärgern wir uns nicht alle so ein bisschen über diese Flut von Spendenaufrufen und haben wir da nicht so unser eigenes Verfahren schon mit dem, ne, Lesen und Wegtun? Das macht er trotzdem aber so dezent, dass es nicht die Predigt dominiert. Ich finde das Thema insgesamt sau schwer, weil ich kenne ganz wenige Predigten und ich würde die wir jetzt hier besprechen, schon zu den Guten rechnen, in denen es gelingt, hier ungesetzlich zu bleiben. Und ich kenne relativ viele Predigten, gerade da, wo es auch für die eigene Gemeinde sehr aufs Geld ankommt, die dann ziemlichen Druck machen und ziemlich unangenehm werden.
Ich muss sagen, also ich finde auch, also das Thema Geld ist irgendwie eins der schwierigsten überhaupt. Und ich finde es so erstaunlich, dass es in der Bibel eigentlich so häufig darum geht. Aber ich finde erstens, es wird eher seltener gepredigt. Und wenn es gepredigt wird, wie du es schon gesagt hast, dann ist es eher so, dass ich mir gewünscht hätte, die Person hätte die Predigt gelassen. Hast du da irgendwie einen Tipp oder wie gehst du gerade an das Thema ran? Was sind da so Beispielgeschichten, die dir einfallen oder für irgendwelche Sachen, die man gut verflechten kann?
Es hat mich mal sehr beeindruckt, bei Willow Creek zu sehen, wie dort auf der Bühne 4 Szenen aus der Bibel, unter anderem die von der armen Witwe, die ihren letzten Groschen spendet, aber eben auch unsere Geschichte hier aus dem 2. Korintherbrief aufgestellt wurde mit Personen, mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Und der Prediger ging sozusagen von einem zum anderen, um zu zeigen, welche Vielfalt im Umgang mit Geld in der Bibel herrscht. Und ich muss sagen, dieser Text aus dem 2. Korintherbrief ist mein absoluter Liebling zum Thema Geld, weil er so ganz frei daherkommt. Der Paulus sagt, prüft das doch mal und ihr sollt keinen Mangel leiden. Denkt bitte nicht, dass ich euch als Prediger jetzt das letzte Hemd ausziehe und den letzten Groschen aus der Tasche drücke, sondern guckt doch mal, was ihr habt und guckt doch mal, ob ihr nicht fröhlich seid, auch etwas zu geben, und dann tut das bitte. Er gibt also ganz frei und gibt es sehr in die Verantwortung derer, die ihm zuhören. Und man hat auch nicht den Eindruck, dass es nur ein rhetorischer Kniff ist, den er da anwendet, sondern irgendwie, finde ich, ist das die ganze Argumentation in diesen zwei Kapiteln im 2. Korintherbrief von großem Ernst, aber auch von großer innerer Freiheit geprägt. Und wenn das gelingt, dann kann man, glaube ich, sehr gut und muss man auch über das Thema Geld sprechen, denn du hast es schon gesagt, Wolf, es ist eines der dominanten Themen im Neuen Testament.
Ich finde, genau das gelingt hier bei der Predigt von Fritz sehr gut, dass er aus dieser Freiheit und aus dieser Begeisterung so ein bisschen den Geist des Gebens auch anfachen will. Und nicht aus einem moralischen Schuld und auch aus einem Druck, nicht aus einer Forderung, sondern aus einem Zuspruch. Also für mich ist diese Predigt tatsächlich Evangelium. Weil es Trost, ist Zuspruch, gerade in dieser Dreierstruktur, die er ja aufgreift, mit diesen drei Argumenten, die Sarah vorher zusammengefasst hat. Ihr seid reich und das Durchbuchstabieren dieses Zuspruchs, wie das in der Gemeinde ist. Andere spenden viel. Wie ist das bei uns? Was löst das bei uns aus? Diesen Wettstreit der Großzügigkeit und dann nochmal Christus übertragen. Also das gelingt in dieser Predigt sehr, sehr gut. Und auch in besonderer Weise, was ja nochmal heikel ist, wenn man sich selbst dann nochmal reinnimmt und die eigene Spendenmuster nochmal als Beispiel nimmt, das ist eben auch sehr gut gelungen, hier seine Freude an der Sache des Spendens deutlich zu machen mit diesem Beispiel am Ende. Diesen Genuss, also er verwendet ja auch mal, wir genießen es, zu erfahren, wie wir Anteil haben am Großen. Also ich finde, es kommt genau das rüber, was er auch in Worten will. Er ist begeistert und verlockt im fröhlichen Sinne.
Mich verlockt es auch noch nach einer spitzen Nachfrage. Ich sehe es auch so. Es ist natürlich eine sehr wohlgefällige Predigt, sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich mich gefragt, führt es dann dazu, dass Menschen sich wirklich da verändern oder nochmal hinterfragen? Oder führt es eher dazu, dass man so denkt, ja gut, ein bisschen was mache ich ja eigentlich. Ich habe auch so ein bisschen Spenden, mache ich ja auch schon. Und so, ich finde, wenn man in die Evangelien schaut, ist ja schon sehr konterkulturell so teilweise. Sind wir da nicht von unserer Gesellschaft her, von dem, was wir auch zum Thema Geld denken, irgendwie schon so ein bisschen weichgespült oder so? Sollten wir nicht ein bisschen mehr auf den Putz hauen, wenn es um das Thema geht auch mal, dass man irgendwie ins Nachfragen kommt? Oder was denkt ihr dazu?
Ich würde sagen, er haut ja auf den Putz hier in der Predigt, aber im Modus des Trostes und im Modus der Freude und nicht im Modus des auf den Putz hauen heißt immer Angst machen. Das ist ja generell eine Frage von, was verlockt denn mehr zur Veränderung, Freude oder Angst, Lust oder Last und Frustration. Also und ich bin eher bei dem Schöneren. Also auch theologisch begründet, sage ich jetzt mal, theologisch begründet, dass Freude und Begeisterung und Freiheit verlockt.
Das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und das müssen wir auch, also gerade als Profis in der Kirche, immer mit im Blick haben, ob die Hörerinnen und Hörer uns vertrauen oder ob sie einen Reflex bekommen. Naja, das sind jetzt die Kirchenprofis, die drücken jetzt mal ein bisschen hier auf die Tube, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ist ja immer so. Und wenn es gelingt, und das finde ich, ist wirklich hier bei Fritz exzellent, eine gemeinsame Freude. Wir investieren in etwas kolossal Wertvolles. Wollt ihr nicht dabei sein? Und meine Erfahrung in den verschiedenen Gemeinden, in denen ich mitarbeiten durfte, ist, dass dann in der Regel die Gemeinde selten Not an Geld hat. Weil wenn es gelingt, eine gemeinsame Bewegung zu erzeugen, wir machen das jetzt hier zusammen und es ist uns auch was wert, dann brauche ich da nicht mehr mit Druck zu arbeiten, sondern kann von der Freude herkommen.
Wenn man das jetzt zusammenfasst, könnte man sagen, über Geld predigen ist herausfordernd, kann schnell mal schiefgehen, aber hier ist es gelungen. Es ist gelungen, weil es nah am Menschen bleibt, weil es nah am Leben bleibt, weil er die Stimmung ehrlich aufnimmt und nicht im Modus der Angst ist, sondern im Modus der Freude und dafür wirbt.
Wunderbar, dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich noch ein in die dritte Predigt. Eine haben wir noch. Und in der dritten Predigt geht es um eine etwas ungewöhnliche Weihnachtskarte, nämlich um die, die Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt. So sagt zumindest Michael. Und er zeigt, auch wenn Paulus jetzt nichts über Tannenbäume, Krippen oder festliche Stuben sagt, steckt in seinen Worten doch schon die eigentliche Botschaft von Weihnachten. Weil Paulus uns irgendwie daran erinnert, dass Jesus zugleich wirklicher Mensch und wahrer Sohn Gottes ist. Geboren in der Welt, um uns nahe zu sein. Und durch die Auferstehung, der mehr als je andere für diese Hoffnung irgendwie steht. Und daraus beantwortet die Predigt drei Fragen, drei einfache, aber grundlegende. Können wir Gott kennen? Ja, weil er eben als Mensch zu uns kommt. Kann Gott uns kennen? Ja, weil Jesus unser Leben mit allem Licht und allen Schatten selbst durchlebt hat. Und kann Gott uns helfen? Ja, weil Jesus bis heute derselbe bleibt und uns begleitet und tröstet und stärkt. Und ich finde, das öffnet irgendwie schon ein bisschen die Wege. Weihnachten endet also nicht am 26., sondern beginnt irgendwie da erst richtig. Und bei Gott steckt schon im Namen, dass er eben derjenige ist, der hilft.
Michael, deine zweite Predigt hat schon einen ganz anderen Ton, finde ich. Es ging um handgeschriebene Weihnachtskarten.
Genau, und ich finde, du nimmst einen gut mit rein. Man hat sofort diesen Geruch von Papier in der Nase. Und ich habe tatsächlich an meine alte Tante denken müssen, die auch immer so Weihnachtskarten geschrieben hat. Und diese Liebe, die da irgendwie drinsteckt, das fand ich einen schönen Anknüpfungspunkt.
Was mich jetzt trotzdem interessiert, wie du jetzt nachträglich nochmal sagen würdest, okay, wie hast du in dieser Predigt Bodenhaftung hergestellt? Wie bleibst du da nah bei den Menschen, nah an ihrem Leben? Weil da hier schon ein bisschen auch die konkrete Gemeindesituation mehr, also weniger angesprochen wird.
Ja, das ist eine Predigt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und das ist eine ganz besondere Gemeinde, die da zusammenkommt. Wer am zweiten Weihnachtstag auch kommt, der hat oft, und das sagen uns die Leute auch, Freude daran, nochmal ein bisschen nachzudenken. Also so die ganz auf die weihnachtliche Stimmung ausgerichteten Christvespern am Heiligabend sind da ganz anders ausgerichtet. Wenn ich da versuchen würde, so eine theologisch lehrhafte Predigt zu halten, wie das in dieser Predigt der Fall ist, würde ich scheitern. Aber die Bodenhaftung entsteht hier dadurch, dass ich eine Gemeinde vor mir habe, die sagt, jetzt wollen wir nachdenken, was bedeutet das denn alles für uns? Und gleichzeitig wollte ich tatsächlich mit dieser Erinnerung an Weihnachtskarten in einer eher bürgerlichen Gemeinde im Vorort von Bamberg an Traditionen anknüpfen, die hier noch funktionieren. Ich hätte das in Greifswald nicht gewagt, weil ich gewusst hätte, die jungen Leute machen es nicht, die schicken andere Arten von Weihnachtsbotschaften und die Gemeinde, die sich sonst so versammelt, kennt es auch nicht. Aber hier in Bamberg war ich mir sehr sicher, dass Menschen Weihnachtskarten schreiben und Weihnachtskarten bekommen. Und ich will auch sagen, es ist was sehr Persönliches, weil ich schreibe ziemlich viele Weihnachtskarten und freue mich darüber, dass es nicht nur digitale, nicht nur elektronische Post gibt. Und das versuche ich auch ein Stück weit zu verstärken. Also Bodenhaftung durch Weihnachtstradition einmal und Bodenhaftung durch den Bezug auf eine Gemeinde, die an Weihnachten, zweiten Feiertag, etwas zum Denken haben möchte.
Und dann kam die Überraschung, Paulus ausgelegt als Weihnachtskarte.
Ja, das ist ein kleiner rhetorischer Kniff, einen kurzen Text als eine Art Postkarte zu bezeichnen, aber eben zu verknüpfen mit dieser Weihnachtsthematik, mit den Grüßen, die man sich gegenseitig schreibt und sozusagen als Brücke zwischen der weihnachtlichen Tradition und dem, was jetzt theologisch kommt, zu sagen, ja, und jetzt kriegen wir eine ganz besondere Karte hier angeboten. Aber auch deshalb, zweiter Grund, weil Paulus hier in ganz wenigen Versen, also sozusagen wirklich auf engstem Raum, dichteste Theologie vermittelt. Und da fiel mir eben ein, wir haben das manchmal gemacht im homiletisch-liturgischen Seminar, den Studierenden zu sagen, versucht eure Message mal so knapp zusammenzufassen, dass sie auf eine Postkarte passt. Dem Paulus gelingt das hier. Seine Weihnachtsbotschaft kann im Format einer Postkarte zusammengefasst werden.
Ich finde, was hier nochmal schön deutlich wird, ist, du verwendest das Weihnachtskartenmotiv so als rhetorischen Schlüssel im Einstieg, um stark den Text zu framen. Aber du gehst dann nicht im Detail nochmal durch. Und das wäre jetzt der Einstieg bei einer Weihnachtskarte, dann liebe Grüße und keine Ahnung. Also du übertreibst es nicht, Gott sei Dank. Aber das ist so dieser rhetorische Schlüssel, um in diesen Raum zu gehen. Und das ist deswegen aus meiner Sicht auch sehr gerechtfertigt, hier mit mehreren Beispielen den Anlauf zu wagen. Also hier Beispiel rund um Mark Twain, persönlich Astrid Lindgren, also um da nochmal das Tor weit zu machen, dass mehr Leute in den nächsten Raum mitgehen können. Also so würde ich es rhetorisch für mich aufschlüsseln. Und by the way, haben wir hier auch ein To-Do bekommen, dass Michael Herbst gerne handgeschriebene Weihnachtskarten bekommt.
Ich habe es auch gehört. Das war auf dem Appellohr.
Ja, und es ist natürlich auch eine verantwortliche Geschichte, woher ich denn ein solches Beispiel nehme. Ja, man kann schon sagen, das funktioniert in so einer bildungsbürgerlichen Gemeinde wie der Bamberger Vorstadt. Da ist sowohl Mark Twain ein Begriff und Astrid Lindgren die Normallektüre für die Kinder bei der Gute-Nacht-Geschichte. Und deshalb funktioniert es auch. Und ich habe auch sofort gemerkt, ich habe das noch sehr in Erinnerung, wie ich da stand und das sagte. Also gab es ein Leuchten auf den Gesichtern, die wussten sofort, wovon die Rede war.
Also eigentlich so ganz basic Bodenhaftung, immer dran denken, zu was für Leuten spricht man hier gerade, zu was für einer Gemeinde.
Ja, würde ich auch sagen. Und was ich auch noch gelernt habe, ist eben, dass eine Postkarte als rhetorisches Mittel in dem Sinne total gut funktioniert, weil es auf wenige Zeilen viel Inhalt zusammenfassen kann. Und diesen Übertrag dann zu nutzen, das finde ich total charmant. Also sich zu überlegen, wo habe ich den rhetorischen Schlüssel, mit dem ich dann auch wieder weiterarbeiten kann, finde ich eine gute Sache, da so ein bisschen auf die Suche zu gehen nach Bildern und die dann mit rüberzunehmen und wie es Patrick schon so adventlich gesagt hat, dann das nächste Tor aufzumachen in den nächsten Raum und da dann die Leute auch mit hinzunehmen. Ich danke euch. Wir nähern uns mit der Folge schon fast dem Ende hier. Wir haben noch eine Meldung von Michael, die wir auf jeden Fall noch mitnehmen und danach nutzen wir ein Tool, das wir auch schon beim PTK-Podcast immer verwenden, und zwar unser Erkenntnistagebuch. Aber zuerst Michael.
Ja, ich würde gerne noch einen Punkt Bodenhaftung nennen, der mir bei dieser Predigt tatsächlich sehr wichtig gewesen ist. Ich thematisiere ja drei theologische Fragen, die jetzt erstmal ganz unschuldig daherkommen. Kann Gott überhaupt uns wahrnehmen? Kann er überhaupt uns nahe kommen? Kann er uns überhaupt helfen? Weil ich glaube, dass manchmal die theologische Selbstverständlichkeit, mit der wir das so schnell mal sagen, jetzt ist uns Gott in Christus doch in der Krippe so nahe gekommen, die ist nicht so selbstverständlich. Und mir geht's häufig selber so, dass ich mich beim Beten frage, das kann doch gar nicht sein, dass Gott mich jetzt sieht. Ja, wir sind hier irgendwie, schlag mich tot, ungefähr 8,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Und ich behaupte, der Allmächtige hört mich. Da ist schon eine tapfere Aussage. Und die Weihnachtsbotschaft sagt ja, Gott hat die Kapazität, so klein zu werden, dass er in das Leben der Welt und damit auch in mein Leben tatsächlich hineinkommt. Und das über diesen etwas anfechtenden Gedanken nochmal von hinten und nicht gleich, ja, Weihnachten ganz großartig, Gott wird Mensch und kommt uns nah, sondern mal nochmal etwas vorsichtiger, etwas tastender zu fragen, na, kann er das denn wirklich? Das war so die eigentlich geistliche Bodenhaftungsidee, die ich hier hatte.
Jetzt ergänzen, also diese überraschende Neugier, dass es tatsächlich so ist. Und das ist ja Trost und das ist ja Evangelium.
Genau.
Ja, sehr schön. Richtig gut. Also, lasst uns unser Erkenntnistagebuch aufschlagen. Wir werden für uns einen Satz finden und den für uns aufschreiben. Jeder von uns vieren.
Also, wenn wir die drei Predigten zusammennehmen, was macht sie bodennah? Und wie heben sie sich dann am Ende doch irgendwie sprichwörtlich ab, werden kraftvoll? Michael.
Ich hänge tatsächlich noch an der Predigt von Fritz Neubacher und schreibe für mich nochmal auf, es ist heikel, aber notwendig, auch solche Themen anzusprechen wie das Geld. Und es bietet dann tatsächlich auch eine eigene Form von Bodenhaftung, wenn ich mich davor nicht scheue.
Danke. Patrick?
Es ist eine besondere Form der Bodenhaftung, wenn Prediger und Predigerinnen sich zeigen und nicht zur Schau stellen, wenn sie sich vorsichtig einbringen und nicht produzieren. Und ich finde, das ist sehr gelungen bei all den drei Predigten, sehr stark die Person auch kennenzulernen, einen Zugang zur Person zu bekommen mit dem Thema und das aber nicht in einer aufdringlichen oder obszönen oder wie auch immer Art und Weise.
Ja, ich knüpfte daran an. Ich fand auch dieses, es kam irgendwo vor bei uns, du hast dich als Mensch gezeigt, hat jemand von uns gesagt. Und das fand ich richtig gut. Also sich als Mensch zu zeigen und wie das jetzt auch in der letzten Predigt nochmal angeklungen ist, so die, sich selber nochmal zu überlegen, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich genau und was macht das mit mir, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott mich jetzt sieht, das finde ich richtig schön. Also sich so diesen eigenen neugierigen Blick auf sein eigenes Glaubensleben auch offen zu halten und damit dann auch nicht zu geizen, sondern zu sagen, damit gehe ich auch hoch auf die Kanzel.
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es bei der Bodenhaftung eben nicht nur ums aktuelle Leben der Hörer und Hörerinnen geht von der Predigt, sondern eben auch die Bodenhaftung im Licht der Verheißung. Dass das vielleicht manchmal etwas sein kann, was die Hörer, also was sie noch nicht so erleben, aber was trotzdem in der Predigt Raum finden soll. Und gut ist, wenn es Raum findet. Danke euch fürs Mitdenken. Bis nächste Woche. Macht's gut. Wir hoffen, es hat euch inspiriert und ihr seid neu ermutigt, Bodenhaftung in euren Predigten herzustellen. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst und weiter mit uns das Handwerk Predigen vertieft, abonniert doch den Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Predigt. Bis dahin, einen schönen Advent.